Heute war ich zu Gast in Zürich in der Schweiz bei Vincenza Trivigno. Sie ist CEO der Vamed Schweiz Gruppe. Das ist ein Zusammenschluss aus Reha-Kliniken und wie genau ihre Rolle dort als Holding-CEO gestrickt ist, hat sie mir gleich im Podcast verraten. Also unbedingt dranbleiben. Sie macht das jetzt seit April 2021 und war vorher schon in sehr vielen Rollen, einerseits auf der Seite des Staates, andererseits auch in der Privatwirtschaft gleichermaßen tätig, hat auch noch einige Vorstandsmitgliedsposten und Verwaltungsratmandate. Ich hatte wirklich ein sehr, sehr tolles Gespräch mit ihr. Wir sind auch ein bisschen in das Reha-Geschäft eingetaucht, weil ich das ja schon sehr, sehr interessant finde. Wir haben ja das erste Mal jemanden, der im C-Level dieses Bereichs oder dieser Branche ist. Deswegen sind wir da natürlich auch ein bisschen tiefer eingestiegen. Was genau ihre Challenges sind, die vor allem natürlich mit dem Fachkräftemangel und auch mit der Finanzierung des Gesundheitswesens zu tun haben, das hat sie uns auch gleich alles erzählt und was ihre Erfolgsrezepte sind, dass sie ganz viel mit Disziplin und Automatismen auch arbeitet, nicht nur im Sport, sondern auch in schwierigen Gesprächen im eben C-Level. Das erfahren wir alles gleich im Podcast und deswegen würde ich sagen, gehen wir gleich rein mit Vincenza Trivigno, der CEO der Vamed-Gruppe Schweiz. Let's go! Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Vincenza, herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank für die Einladung, ich bin sehr gerne gekommen.
Ja, ich bin ja auch sehr gerne gekommen. Ich bin heute zu Gast bei euch in Zürich, deswegen freue ich mich. Starten wir gleich mal rein. Bevor wir in die Themen gehen, sag uns doch mal bitte, wer du bist und was du heute machst.
Also mein Name ist Vincenza Trivigno und ich leite seit April 2021 die Vamed-Gruppe Schweiz.
Sehr gut. Ich glaube, einige Leute, die speziell im Healthcare Life Science, Pharma und natürlich auch im Reha-Bereich tätig sind, die kennen euch, ganz sicher sogar. Aber diejenigen, die vielleicht aus einer ganz anderen Industrie kommen und jetzt zuhören, könntest du ein bisschen erklären, was Vamed machst und einfach ein bisschen Hintergrund geben?
Also in der Schweiz sind wir nicht so präsent mit dem Brand Vamed, sondern vielmehr mit unseren Reha-Kliniken. Wir machen einzig und alleine Reha. Wir haben 4 stationäre Standorte. Die Reha-Klinik Zielschlacht, die ist spezialisiert auf Neurorehabilitation. Dann die Reha-Klinik Tschuk, das im Kanton Bern, ist ebenfalls auf Neurorehabilitation und Epileptologie spezialisiert. Dann die Reha-Klinik Dussnang, die ist ebenfalls im Kanton Thurgau, die macht geriatrische und muskuloskeletale Rehabilitation. Die Reha-Klinik Sevis, das ist in Graubünden und die machen kardiologische, psychiatrische und innere onkologische Rehabilitation. Zusätzlich haben wir ein ambulantes Zentrum mitten in der Stadt Zürich, wo wir Patienten, vor allem neurologische Patienten, ambulant behandeln.
Super. Und du bist sozusagen CEO von dieser Gruppe, also eine Holding über diese Reha-Kliniken, oder? Wie kann man sich das vorstellen?
Wir haben eine Schweizer Holding, die war mit Schweiz-Gruppe, darunter sind es 100% Tochtergesellschaften und ich darf die führen in diesen verschiedenen Standorten, deshalb bin ich auch häufig unterwegs.
Ja, das heißt, du hast wahrscheinlich dann auch sehr viel Austausch mit den geschäftsführenden Personen der einzelnen Reha-Kliniken, oder?
Genau, wir sind so aufgestellt, dass wir in den Reha-Kliniken an den Standorten einen Geschäftsführer haben, die rapportieren an mich und alle Dienstleistungen wie HR, Finanzen und so weiter und so fort, die sind in der Zentrale, die rapportieren auch an mich und die Kliniken, die Reha-Institutionen können dann da Dienstleistungen beziehen.
Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr einzigartige Rolle, die wir so im Podcast noch nicht haben. Deswegen bin ich dann auch gleich gespannt, unbedingt dranbleiben und weiterhören, wie du da hingekommen bist. Aber bevor wir da reingehen, was würdest du denn sagen, ist besonders in dieser C-Level-Rolle, vielleicht im Vergleich auch zu einer anderen C-Level-Rolle, sei es beim Staat oder in der Privatwirtschaft, ist egal, aber Was macht denn diese Rolle für dich so ein bisschen besonders oder besonders schwierig vielleicht auch?
Also ich glaube, was besonders ist, sind eben diese verschiedenen Standorte. Viele Gesundheitseinrichtungen in der Schweiz haben im Moment noch nicht so viele Standorte, sind meistens so Einzelmasken, um das so zu sagen, das ist das eine. Dann besonders ist sicherlich auch, es sind Expertenorganisationen mit ganz vielen verschiedenen Berufsgruppen und viele dieser Berufsgruppen, gerade im medizinischen Bereich, da leiden wir eher unter einem Fachkräftemangel, wo sich europaweit die verschiedenen Institutionen und Unternehmen eigentlich die Fachkräfte abjagen.
Genau. Und wir haben ja im Vorgespräch auch gesprochen, dass die, sag ich mal, die Lizenzierung, wenn man das vielleicht so nennen kann, auch gar nicht so leicht ist, speziell in der Schweiz.
Ja, wir haben in der Schweiz eine Spitalliste, auch für die Rehabilitation, also so wie ein normales Spital. Deshalb haben wir auch Spitalstatus und wir müssen immer in jedem Kanton auf der sogenannten Spitalliste sein, also eben eine Lizenzierung haben, und nur wenn wir da auf dieser Liste sind, können wir mit den Krankenversicherungen abrechnen. Und das müssen wir in jedem Kanton. Also das heißt, wir sind da dauernd dran, uns zu bewerben, sozusagen, damit wir wirklich auch unsere Patienten mittel- und langfristig behandeln können.
Und das ist jedes Jahr, wird das vergeben, oder?
Nein, das wird so alle 10 Jahre, so 10 bis 12 Jahre. Aber jeder Kanton ist natürlich eigenständig unterwegs. Wir sagen ja in der Schweiz, es ist von Kanton zu Kanton verschieden. Und das ist auch in diesem Fall so. Also es ist nicht so, dass sich die Kantone absprechen und beispielsweise sagen, 2025 machen wir alle eine neue Reha-Spitalliste, sondern das kommt einen Kanton nach dem anderen.
Wahnsinn, ja. Also das ist auf jeden Fall eine Herausforderung wahrscheinlich in deiner Rolle, diese Spitalliste auch immer wieder zu schaffen und das auch in allen Kantonen. Was sind denn noch Herausforderungen, was du sagen würdest, aktuell in deiner Rolle, vielleicht so ein, zwei, die Top Challenges sozusagen?
Also neben dem Fachkräftemangel, das habe ich vorher schon erwähnt, das ist im Gesundheitswesen sicherlich besonders ausgeprägt, aber ich möchte nicht sagen, dass es in anderen Branchen nicht dieselben Probleme gibt. Schließlich gehen dann bald die Boomjahre, die Babyboomer aus dem Arbeitsmarkt und es kommen geringere Fachkräfte nach oder in der Anzahl. Weit weniger Fachkräfte kommen auf den Markt. Das ist sicherlich eine große Herausforderung. Dann die Finanzierung des Gesundheitswesens generell. Auch da ist die Schweiz vergleichbar mit Deutschland. Auch wir kämpfen natürlich mit der Finanzierung. Wir hatten gerade jetzt eine Studie von KPMG und von PricewaterPwC, wo gezeigt wird, dass vor allem im Akutbereich natürlich die finanzielle Situation der Spitäler schwierig ist.
Okay, das sind wahrscheinlich dann wirklich die beiden Top-Challenges plus natürlich immer die Liste auch wieder zu schaffen. Ich glaube, man hat einen guten Hintergrund gekriegt, wie deine C-Level-Rolle aufgebaut ist, wo du tätig bist, auch für die Leute, die sozusagen diese Reha-Branche nicht so gut kennen. Wie bist du denn eigentlich ins C-Level gekommen? Kannst du uns ein bisschen erzählen, einfach deinen Background und auch, wie du dann sozusagen in die Geschäftsführung langsam gekommen bist?
Also ich habe Volkswirtschaft und Soziologie studiert an der Uni Bern und dann habe ich angefangen in der Bundesverwaltung und ich habe vielleicht ein bisschen eine besondere berufliche Karriere gemacht, denn ich habe immer gewechselt zwischen der Verwaltung und der Privatwirtschaft. Und ich habe immer in Bereichen gearbeitet, die eben an dieser Grenze sind. Also nachdem ich habe im Bundesamt für Konjunkturfragen angefangen, das gibt es heute gar nicht mehr, das ist Teil des Staatssekretariats für Wirtschaft, und da habe ich wirklich Konjunkturanalysen gemacht.
Ja, okay.
Also als Volkswirtschaftlerin habe ich wirklich in meinem Bereich angefangen, bin dann aber sehr früh Beraterin eines Bundesrates geworden, von Bundesrat Kuspa. Das ist ein Regierungsratsmitglied in der Schweiz. Und ich habe dann 5 Jahre für ihn gearbeitet. Dann hatte ich aber genug von der Verwaltung und bin in die Privatwirtschaft gegangen, zu Syngenta. Und dann zu Interpharma, das ist der Verband der forschenden Pharmafirmen der Schweiz. Also weg vom Staat hin zuerst in einen großen Konzern, dann zu einem Verband. Und anschließend bin ich ein bisschen meinem Hobby gefolgt. Ich bin ein totaler Fan von Schienenfahrzeugen. Ja. Und nach der Interpharma habe ich für Stadler Rail gearbeitet. Mhm. Stadler Rail ist ja auch in Deutschland sehr bekannt, ist ein Schienenfahrzeughersteller. Und damals war das noch ein kleines Unternehmen. Mittlerweile ist es ja sehr stark gewachsen und da durfte ich mithelfen, das Unternehmen weiter auszubauen und vor allem auch ins Ausland zu gehen. Polen, Ungarn, Weißrussland und so weiter und so fort. Mhm. Nach 5 Jahren da bin ich dann Generalsekretärin geworden von der Gesundheitsdirektion Zug, also wieder in die Verwaltung zurückgegangen, aber auf kantonaler Ebene. Und schließlich wurde ich Staatsschreiberin des Kantons Aargau. Mhm. Also das ist Kanzlerin, Stabschefin der Regierung und jetzt eben bei Vamed wieder im Gesundheitswesen in einem Privatunternehmen, das aber börsenkotiert ist.
Ja. Ja, also spannende Reise auf jeden Fall. Nicht schlecht, da kennst du also beide Seiten, sowohl die Privatwirtschaft als auch das Staatliche. Kannst du noch ein bisschen drauf eingehen, das habe ich mir jetzt gerade notiert, eine Leidenschaft für Schienenfahrzeuge, wie äußert die sich? Fährst du gerne Zug oder wie?
Ich habe kein Auto.
Okay.
Mhm. Habe noch nie ein Auto gehabt und werde voraussichtlich auch nie eins haben, also zumindest privat nicht. Mhm. Und ja, ich habe seit ich, 18 bin, ein sogenanntes GEA, ein Generalabonnement in der Schweiz und ich fahre nur Zug und ÖV in der Schweiz. Das ist im Ausland natürlich schwieriger.
Okay, also nur als Passagierin, du bist nicht jetzt noch weiter irgendwie im Schienenbereich engagiert oder hast irgendwie eine Sammlung zu Hause oder so?
Nein, nein, ich habe keine Sammlung, aber ich finde das System Schienenfahrzeug extrem interessant und das ist auch sehr vergleichbar mit dem Gesundheitswesen. Mhm. Deshalb ist sicherlich auch diese Faszination und immer wieder auch im Gesundheitswesen tätig zu sein, von der Interpharma über die Gesundheitsdirektion Zug bis jetzt zu Vamed. Es ist ein komplexes System, wo Experten drin arbeiten und wo immer alles aufeinander abgestimmt sein muss, weil sonst funktioniert es nicht.
Das stimmt.
Und diese Faszination für Systeme, das habe ich schon und deshalb werde ich wahrscheinlich, also ja, ist das sicherlich mit ein Grund, weshalb ich immer wieder in diesen Unternehmen oder Einheiten, sei es in der Verwaltung oder in der Privatwirtschaft, gearbeitet habe.
Okay, verstanden. Würdest du jetzt, wenn du jetzt auf diese Geschichte, auch wie du ins C-Level gekommen bist, zurückschaust, gibt es da irgendeinen besonderen Moment, der dich jetzt entweder sehr geprägt hat oder wo du sagst, den würdest du gerne hervorheben, weil der hat zum Beispiel dafür geführt, dass du in die Geschäftsführung gekommen bist oder irgendwie anders, also irgendein besonderer Meilenstein?
Also das war sicherlich der Wechsel zur Syngenta. Also das stand zur Diskussion, bleibe ich in der Verwaltung? Wie viele meiner Kollegen mache ich eine pure Verwaltungskarriere oder begebe ich mich in ein total neues Feld, wo ich weder die Logik verstehe und kenne, noch ein Netzwerk habe. Mhm. Und ich habe mich dann wirklich für diesen Schritt entschieden, weg aus der Verwaltung, eigentlich aus dem Bereich, den ich kannte und wo ich auch mein Netzwerk hatte, hin zu etwas total Unbekanntem. Also das war sicherlich entscheidend. Das hat mich auch entscheidend geprägt, zu merken, ich kann das, den Schritt in ein neues Feld zu wagen und schaffe es, kurzfristig mich auch einzuarbeiten und ein neues Netzwerk auch aufzubauen, was man ja immer braucht.
Das ist richtig, ja. Da kommen wir später vielleicht auch noch dazu, wenn wir ein bisschen noch mehr auf die Tipps und Learnings eingehen an der Stelle. Was würdest du denn sagen, sind denn so deine Erfolgsrezepte? Also da wollen wir jetzt nicht irgendwie lehrmeistermäßig klingen, wie jetzt in einem Management-Handgeber oder sowas in der Art, sondern einfach nur auf dich betrachtet. Wir haben ja jetzt gehört, was deine Herausforderungen sind. Wie entgegnest du sehen sozusagen? Also was sind so deine Erfolgsrezepte für C-Level?
Also ich glaube, entscheidend ist, dass man die verschiedenen Berufsgruppen einbindet. Mhm. Also wir sind ja in einem System und das System nutzen, das Know-how, das im System ist, nutzen und die verschiedenen Berufsgruppen, die verschiedenen Interessen auch einbinden. Das ist in der Regel ein bisschen aufwendig. Und da wurde ich sicherlich geprägt von der Verwaltung. In der Schweiz haben wir ja ein sehr stark konkordanzorientiertes politisches System, wo immer alle einbezogen werden und man 7-mal dieselbe Runde dreht, aber zum Schluss hat man einen Kompromiss, der von allen getragen wird. Und das habe ich mir ein bisschen zu Herzen genommen, auch jetzt in meiner Position. Ich versuche, die Geschäftsleitungen der Kliniken einzubeziehen, aber auch die verschiedenen Berufsgruppen, das HR und so weiter, damit wir gemeinsam ein Verständnis kriegen. Das heißt dann nicht, dass wir immer alle zu 100% die Sache mittragen müssen, aber dass jeder sich wiederfindet in irgendeiner Form. Also von dieser Konkordanzphilosophie bin ich sehr stark geprägt und ich versuche das auch zu leben, um die Leute dann wirklich langfristig an Bord zu halten. Das ist für mich so entscheidend. Und ich glaube auch, offen für Neues zu sein. Also dieser Sprung von der Verwaltung in die Privatwirtschaft hat mich gelehrt, ja, es ist am Anfang schwierig, man muss neu anfangen, es ist anstrengend, man muss auch damit umgehen können, dass die anderen einen zu Beginn auch überhaupt nicht ernst nehmen. Aber einfach dranbleiben und mit Resilienz würde man heute wahrscheinlich sagen, einfach dranbleiben und sich nicht entmutigen lassen, bis man es gelernt hat.
Absolut. Zwei Rückfragen. Also zum ersten Punkt, den Know-how sozusagen im System zu nutzen. Wie machst du das denn oder wie sieht das konkret auf täglicher Basis aus? Sprichst du einmal die Woche mit den Geschäftsführern und mit den anderen Berufsgruppen oder wie sieht denn so da der Rhythmus aus? Wie holst du dir das rein?
Ja, ich habe eigentlich mit allen meinen Direct Reports Sure Fixes, wo ich so alle 14 Tage einen Austausch habe. Und dann haben wir so alle 3 bis 4 Wochen eine Geschäftsleitungssitzung, wo auch alle drin sind, wo wir uns austauschen. Und wir haben 2-mal im Jahr einen Strategieworkshop. Wir hatten gerade gestern den Strategieworkshop in Rheinfelden, wo wir uns auch einerseits die Strategie weiterentwickelt haben, auf der einen Seite, aber auch out of the box denken. Wir hatten einen Workshop über 2 Stunden, wo wir uns die Frage gestellt haben, wie sieht die Rehabilitation in 10 oder 20 Jahren aus mit 10 Thesen, die wir dann diskutiert haben.
Okay, ja, interessant. Und hast du irgendwie so Alltags, weil du sagst ja, du bist ja auch ein großer Fan von Systemen, hast du irgendwie so auch deine Alltagssystem oder sowas, wo du sagst, das ist so mein festes wöchentliches System und dem folge ich oder so in der Art?
Also was ich sicherlich wirklich versuche zu machen, ist im System drin zu sein. Also ich gehe auch in die Klinik. Ich sitze nicht einfach in Zürich und mache via Teams meine Sure-Fixes, sondern ich versuche immer wieder auch reinzugehen, mit den Leuten zu reden, das zu spüren, mich auch auszutauschen. Und vor allem, was ich sehr schätze, ist, in der Gruppe ein Thema zu diskutieren und so das Systemwissen zu nutzen. Über die Grenzen hinweg und nicht nur über die Hierarchie.
Verstanden. Dann das Zweite war, du hast gesagt, du wirst, also man soll offen für Neues sein, das ist klar, also das ist, glaube ich, ist ein wertvoller Punkt. Und dann in Verbindung mit Resilienz, weil Resilienz ist ja so ein Thema, das kann man nicht so richtig trainieren oder man kann es eigentlich nur sozusagen im offenen Feuer trainieren. Wie würdest du sagen, wird man denn resilienter und hängt es damit zusammen, dass man quasi offen für Neues ist? Oder was sagst du dazu?
Also Resilienz, glaube ich, kann man mit Disziplin und Übung trainieren. Das heißt, ich habe früher ganz viel geraucht, 2 Päckchen pro Tag. Okay. Und das war ja klar, dass irgendeinmal, das geht ja nicht mehr. Und dann habe ich beschlossen, okay, ich muss aufhören zu rauchen. Was mache ich? Ich habe mit Sport angefangen. Und ich war ja wirklich eine Niete, logisch, wenn man 2 Päckchen pro Tag über mehrere Jahre raucht. Habe mit Joggen angefangen. Jetzt jogge ich täglich. Und diese Disziplin, egal ob kalt oder warm, Regen oder Schnee, einfach jeden Tag, man muss nicht viel machen, aber jeden Tag diese Disziplin hilft, wenn es in einer schwierigen Situation ist, quasi den Automatismus abzurufen, da muss man nichts überlegen und dann hat man freie Valenzen im Kopf, im Körper, um die Herausforderungen zu meistern. Also ich glaube, mit Disziplin und Übung die Sachen, die automatisch gehen, so gut lernen, dass man keinen Augenblick daran verschwenden muss, wenn es auch schwierig wird.
Okay. Das hast du jetzt mit Sport zum Beispiel. Gibt es da noch andere Themenbereiche, wo du sagst, du hast dir so Automatismen antrainiert? Oder?
Ja, ich glaube, eine schwierige Gesprächssituation mit einem Mitarbeiter, wie gehe ich damit um, wenn oder auch wenn beispielsweise in der Geschäftsleitung Themen kontrovers diskutiert wird, wir sind ja schließlich nicht auf einem Ponyhof. Da gibt es immer wieder Auseinandersetzungen, da Rezepte, Übung haben, ja. Wie gehe ich damit um, um deeskalieren, aber trotzdem, dass die Meinungen auf den Tisch gebracht werden können und niemand die Faust im Sack machen muss.
Kannst du da noch ein bisschen mehr erklären, wie du es in schwierigen Gesprächen, was sind da so die Automatismen oder die Rezepte?
Also wenn andere betroffen sind, also wenn beispielsweise zwei meiner Geschäftsführer miteinander heftig diskutieren, ja. Da versuche ich beide also zusammenzufassen und beide Aspekte auch einzubringen, damit sich beide abgeholt fühlen. Wenn ich selber betroffen bin, in einer Diskussion bin, durchatmen, auch sagen, lass uns 5 Minuten Pause machen oder das Thema wechseln und dann wieder auf das Thema zurückzukommen, damit sich die Situation entspannen kann.
Sehr gut, ja. Und das heißt, muss man sozusagen so oft trainieren, bis es also in einem
Also ich bin überzeugt, Übung macht den Meister. Ja. An dem führt kein Weg vorbei. Es ist wirklich, glaube ich, noch nie oder selten ein Meister vom Himmel gefallen.
Das stimmt. Würdest du, wenn du jetzt so auf deine Karriere auch im C-Level jetzt schon so zurückblickst, irgendwas anders machen? Also entweder einen Wechsel oder irgendwas, was du nicht gemacht hast vielleicht auch. Gibt es irgendwas, was du anders machen würdest?
Also was ich nicht gemacht habe, ich habe nie im Ausland gelebt, obwohl ich selber bin ja Süditalienerin, bin zweite Generation, meine Eltern sind eingewandert. Ich bin natürlich dadurch zwischen zwei Kulturen, der süditalienischen und der deutsch-schweizerischen, aufgewachsen. Also ich habe durchaus ein Sensorium für kulturelle Unterschiede, aber selber habe ich nie im Ausland gelebt und gearbeitet und das bedauere ich.
Okay, also das wäre was du jetzt noch machen könntest und würdest vielleicht.
Ja.
Okay, ja, sehr interessant. Wenn du jetzt nicht in der Corporate-Welt tätig wärst, also jetzt keinen White-Collar-Job, sagt man ja immer, hättest, was würdest du dann machen?
Ich würde, wenn ich heute jung wäre, würde ich, glaube ich, nicht mehr studieren, sondern ich würde wirklich über die Lehre gehen, etwas Handwerkliches lernen und mich dann weiterentwickeln, weil ich überzeugt bin, diese Schnittstelle zwischen Hardware und Software sozusagen wird in Zukunft immer wichtiger mit der virtuellen Welt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wie bewege ich mich hier in der Realität und wie bringe ich eigentlich etwas auf den Boden?
Hast du da einen gewissen Bereich, den du im Kopf hast, so handwerkstechnisch? Also wäre das was mit Holz, wäre das vielleicht dann doch wieder was mit vielleicht auch Robotik oder so, ne, was ja wieder in den Reha-Bereich auch gehen könnte?
Also ich könnte mir wirklich etwas in der, also Richtung Robotik, ja. Okay. Quasi da und Schnittstelle, eben Maschine, wo man Hardware und Software zusammen hat, Robotik, und das wird ja auch die Zukunft sein und unser Leben wahrscheinlich in den nächsten 20, 30 Jahren schon maßgeblich beeinflussen.
Glaubst du, dass es dann wirklich in so eine Richtung geht, dass man auch so Cyborg-mäßig wird, nicht nur für den Reha-Bereich, sondern wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Verletzung hat, da finde ich, ist es ja klasse, sondern vielleicht halt auch, um Leistungssteigerung zu kriegen, weil da ist ja auch so ein bisschen diese moralische Thematik dabei, müssen wir uns als Menschen jetzt irgendwie Roboteruniform anziehen, damit wir irgendwie 6 Meter hochspringen können oder sowas in der Art. Glaubst du da, aber was glaubst du, wo es da hingeht?
Also ich glaube schon, dass uns die Maschinen und diese ganze künstliche Intelligenz und diese neuen technologischen Entwicklungen stark beeinflussen werden. Aber ich glaube, es wird immer Schnittstellen geben und Brüche, wo dann der Mensch reinkommt. Also jetzt nehmen wir das Beispiel Pflege. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Pflege durch einen Roboter ersetzt wird, aber viele Standardaufgaben werden wahrscheinlich schon von irgendeiner Maschine oder einem Roboter oder einer KI übernommen werden können und der Mensch wird sich auf die Sonderfälle fokussieren. Womit natürlich mein Rezept mit der Disziplin natürlich ein bisschen in Schieflage kommt. Habe ich überhaupt noch die Möglichkeit, quasi den Alltag zu üben und mit Disziplin so viel Übung mir anzueignen in irgendeinem Bereich und sei es nur Tonleitern zu spielen, damit ich nachher das besondere Stück spielen kann.
Ja, das ist schon ein sehr guter Schlusssatz fast, aber eine letzte Frage habe ich noch, bevor wir gleich durch sind. Würdest du, wenn du jetzt deinem jüngeren Ich nochmal einen Tipp geben könntest, was würdest du dann für Tipps geben? Also wir haben ja schon gehört, irgendwie sowas anders machen, hast du ja schon gesagt, aber was würdest du jemanden, der vielleicht auch mal ins C-Level kommen möchte oder eben dir selbst vor einigen Jahren für einen Tipp geben?
Also ich glaube, wichtig ist eben Disziplin, nochmals. Man muss sich bewusst sein, dass Übung den Meister macht und Disziplin, dranbleiben, auch wenn etwas schief geht. Ich glaube auch, wir lernen viel mehr von den Misserfolgen wie von den Erfolgen. Die Misserfolge bringen uns weiter. Da kann man wirklich was lernen. Wenn etwas uns einfach gelingt, ist ja schön, aber schwieriger ist es ja, mit dem Misserfolg umzugehen. Und deshalb glaube ich, wirklich dranbleiben, auch in schwierigen Situationen, mit Disziplin vorwärts kommen und Einsatz, schlicht Einsatz.
Ja, einfach machen. Vincenza, danke, dass du da warst. Es waren wirklich sehr, sehr tolle Themen. Ich glaube, jeder, der sich das jetzt angehört hat, hat mindestens mal Impulse gekriegt, irgendwas zu trainieren, zu üben, Disziplin anzuwenden. Da war einiges dabei. Herzlichen Dank, dass du zu Gast warst.
Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch auf Feedbacks.
Absolut, das ist ein richtig gutes Stichwort, denn ich rufe natürlich auch immer an alle, die jetzt noch zuhören, auf. Bitte schreibt uns gerne Feedback, entweder in die Bewertung, also Apple, Spotify, Amazon, wo auch immer ihr das anhört. Schreibt uns gerne eine Bewertung zu dem Podcast und natürlich auch gerne Feedback zu den Einzelepisoden. Man kann jetzt auf Spotify tatsächlich auch einzelne Episoden kommentieren. Also wer das auf Spotify regelmäßig hört oder dann eben dahin wechseln möchte, der kann uns die Einzelepisode kommentieren. Und wir haben natürlich immer die LinkedIn-Profile von mir und Vincenza unten in den Shownotes verlinkt. Das heißt, ihr könnt auch direkt mit uns in den Austausch gehen. Ich kann natürlich auch gerne ein Intro machen, wer sich nicht traut, aber da muss es was Seriöses sein. Und wie immer, dieser Podcast ist nur möglich, weil das nicht mein Hauptberuf ist, sondern ein Berufshobby und ich hier mit meinem Arbeitgeber Atreus zusammenarbeite und dieser diesen Podcast hier auch unterstützt. Also auch immer der Aufruf zum Schluss. Geht gerne mit mir in den Austausch, wenn ihr gerade die Fragestellung, habe ich die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen? Das können Führungsaufgaben sein, das können aber auch Programm-, Transformations- und Change-Management-Aufgaben sein. Wir haben hier sehr, 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 sehr fähige Managerinnen und Manager in unserem Talentpool. Und vielleicht hilft ihr auch einfach nur mal eine halbe oder eine Dreiviertelstunde Sparring-Gespräch und dann habt ihr schon eine Lösung für euer Thema. Und wenn nicht, dann können wir ja gegebenenfalls auch noch ferner zusammen etwas machen. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir, Vincenza, und wünsche allen noch einen schönen Tag.